Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Read the Game Podcasts. Heute sitzen wieder digitale Art zusammen, Steffen Görsdorf meinerseits und Hannes Kulok. Wir arbeiten beide für das Institut für Spielanalyse als Spielanalysten. Im Rahmen dieser Funktion möchten wir uns mit euch und für euch zum Thema Fußball auseinandersetzen, ganz konkret über die Bundesliga. Da jetzt wieder der Ball rollt, wollen wir natürlich schauen, heute wie sah der Fußball aus, der da gespielt wurde und wo lagen die Unterschiede zu der Zeit vor der Corona-Unterbrechung. Aber erst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen, grüß dich und Grüße an alle Zuhörer.
So, am Wochenende rollte endlich wieder der Ball. Bevor wir in die Stats reingehen, was die großen Unterschiede waren, wie hast du denn die Bundesliga wahrgenommen im sprichwörtlichen Sinne? Wo hast du es geschaut? Wie hast du es geschaut? Was war für dich das Auffälligste erstmal?
Ja, ich war natürlich auch, wie wahrscheinlich jeder Fußballfan, ein bisschen aufgeregt, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Und habe mir dann auch am Samstag natürlich die Konferenzschaltung bei Sky reingezogen. Und war natürlich ganz gespannt, wie der Eindruck ist, wie die Teams sich verhalten, wie die Atmosphäre sein wird. Und die erste halbe Stunde am Samstagnachmittag, die war halt echt einschläfernd so. Also wir haben ja Kontakt gehabt zwischendurch. Ich glaube, das erste Tor des Spieltags fiel dann in der 29. Minute, wo man sich dann schon dachte...
Natürlich Haaland, natürlich Dortmund.
Ja. Genau, wo man sich dann schon dachte, danke, endlich erlöst uns hier mal einer, jetzt geht's vielleicht los. Und das war ja dann sozusagen auch der Auftakt dann doch zu einem recht torreichen Spieltag. Ansonsten natürlich die Atmosphäre, so wie man es erwartet hat. Wir hatten jetzt ja auch vor der Pause schon ein Geisterspiel in der Bundesliga und auch Dortmund in der Champions League. Von daher wusste man so ein bisschen, was einen erwartet. Aber wenn man jetzt wirklich so von Stadion zu Stadion da geschaltet wurde, war schon irgendwie sehr, sehr traurig. So die Atmosphäre, Trainingsplatzatmosphäre halt, ne?
Woran hast du es festgemacht? Weil das ist ein guter Punkt, Stichwort Ton. Sky hat es ja angeboten, für alle, die es nicht live verfolgt haben und kein Abo haben oder so, dass du auswählen konntest. Entweder den Originalton aus dem Stadion, so wie er ist, oder du konntest dir Stadiongeräusche aus der Dose hinzufügen in deiner Audiowelt am Fernseher. Wie hast du es geschaut?
Genau, ich habe den Stadionton gehört, also mit Kommentator. Und da war dann die Atmosphäre natürlich ein bisschen erdrückend, sage ich mal. Durch diesen Hall, der dann auch entsteht in so einem leeren Stadion. Und du verstehst wirklich jedes Wort. Was ich wiederum recht interessant fand, vor allen Dingen in der zweiten Liga war das bei Wiesbaden, glaube ich, als es in der Nachspielzeit den Elfmeter gab. Und der Schiedsrichter am Monitor steht und sich mit dem Kölner Keller unterhält. Was mich da nur tierisch aufgeregt hat, ist, dass der Kommentator die ganze Zeit reingequatscht hat. Ich dachte mir, Alter, halt doch mal die... So, ich will hören, was der Schiedsrichter, wie der Austausch ist. Ja, da gab es ja schon mal den ein oder anderen Test auch, damit man Schiedsrichter hört. Und das hätte man jetzt halt live miterfolgen können, wenn der Kollege halt nicht dazwischen gequatscht hätte.
Und vor allem, es war ja dann auch noch ein richtiger Aufreger, wenn wir den Ausflug kurz in die zweite Liga machen, weil der Feldschiedsrichter gesagt hat, ich sehe da nichts. Und trotzdem gab es den Elfmeter, ne? Der dann wiederum auch zum Sieg für Wiesbaden führte. Ja. Was ja in der zweiten Liga absolutes Kuriosum an dem Spieltag war, dass alle drei Top-Vereine kurz vor Schluss ihr Ding versaut haben. Ne? Ja. Der HSV spielt dann doch 2-2, Stuttgart verliert und Bielefeld kriegt auch kurz vor Schluss den Gegentreffer noch rein und verliert auch die Partie. Für ein Lifehack ist es zu übertrieben zu sagen, ich habe tatsächlich tonlos geguckt. Ich hatte auch schon mittags mich hingesetzt und habe mir zweite Liga angeschaut, weil mein Sohnemann da gerade schlief und ich somit Ruhe und bedacht vorm Fernseher sitzen konnte. Und das als Aufwärmphase fürs Auge in der zweiten Liga, weil vielleicht auch die Stadien kleiner sind, hat man diese Macht der leeren Tribünen da gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Das Spielerische war, das ist jetzt keine Beleidigung an die Spieler oder so, aber es war das gleiche Niveau, wie es aus der zweiten Liga kannte. Wenig sehr zielgerichtete Offensivaktionen, viel aus der Masse heraus, auf Sicherheit bedacht. Und, was umso krasser war als dann im Vergleich zur Bundesliga, dass, glaube ich, drei Viertel aller Tore oder zumindest 60% davon per Standards fielen. Vor allem in der ersten Halbzeit war es sogar 75%. Es löste sich dann zur zweiten Halbzeit ein bisschen auf. Und dadurch, dass ich dann keinen Ton anhatte, auch dann später, als die Konferenz lief, hatte ich viel mehr mich aufs Spiel fokussieren können. Mhm. Das ist mir dann erst am nächsten Tag nämlich aufgefallen, als ich das Spiel Union gegen Bayern auch zu Hause geguckt habe. Mein bester Freund war da. Und da hatte ich zum ersten Mal dann den Ton beim Fußball angemacht. Und du hast dann wirklich dieses Klock, Klock, Klock. Und einer kündigt an, wer rausschieben soll und wer nachlaufen soll, an. Und das hatten wir uns dann, ja, so 15, 20 Minuten angeguckt. Und dann wollte ich es mal testen mit der Tonspur aus der Dose. Und wir haben es 5 Minuten gehört. Für mich war es so, das hat auch Frank Baumann gesagt, so ein Stück weit Normalität. Du hast so dieses Grundrauschen des Stadions, wissend, dass es fiktiv ist. Und mein bester Freund sagte dann, nee, das geht gar nicht. Ich fühle mich total unwohl, wenn ich das dann sehe, weil es dann auch kollidierte mit, du hörst wirklich trotzdem die Spieler glasklar, wo ich mir bei Sky dann auch gesagt hätte, warum reduzieren wir eigentlich nicht die Anzahl Mikros am Feld, die wir sonst drin haben, um gegen 50.000 anzukommen? Vielleicht ist das dann besser, weil ansonsten hat die Bildregie ja zum Beispiel auch schon ganz gut gearbeitet und weniger die Tribüne eingeblendet, sondern mehr die intensiven Duelle oder Nahaufnahmen. Ja. Genau.
Ja, was dazu vielleicht ganz, ganz gut passt, um mal nochmal zum Überblick zurückzukommen, was halt wirklich auffällig ist, Dortmund hält hier an diesem Spieltag die Fahne hoch, was die Heimsiege angeht. Also wir haben ein Heimsieg in der ersten Bundesliga, das ist am 6. Spieltag hatten wir 0 Heimsiege, ansonsten ist dieser eine Heimsieg hier am 26. Spieltag Saisontiefstwert. Und jetzt kann ich natürlich hier die Theorie aufstellen, woran das gelegen haben könnte.
Das Ende des Heimvorteils. Das ist ein guter Übergang, mit einer soften Statistik reinzugehen an dem Punkt, wir haben den ersten kompletten Geisterspieltag in der ersten Bundesliga gemeistert, erlebt und überlebt. Und jetzt geht es darum, Hannes, wir wollen durch einzelne Kapitel mal durchgehen, wie sehr unterschied sich das, was am 26. Spieltag vonstatten ging, zu dem, was wir in der laufenden Saison hatten? Und der erste Punkt ist natürlich die Startelf. Ne? Ja. Wer stand da auf dem Platz? Und da hatten wir vor einigen Wochen schon mal, unabhängig von Corona, das Thema Erfahrung in den Fokus gerückt. Mit wie viel Erfahrung gehen die einzelnen Teams auf den Platz?
Ja.
Und hat das ein nachweisbaren Einfluss darauf, wie die Partien ausgehen. Magst du mal kurz erzählen, wie das Grundmodell dazu war und vor allem, was wir am 26. Spieltag für Phänomene hatten?
Genau, also das Grundmodell ist halt erstmal, dass wir uns angucken, wie viel Bundesliga-Erfahrung in Bundesliga-Spielen schicken die Trainer denn aufs Feld. Und da war halt ganz spannend für uns zu sehen, okay, gibt es da jetzt eine Veränderung zu den vorangegangenen Spieltagen im Sinne von, schicken die Trainer jetzt mehr Erfahrung aufs Feld, weil sie sich davon halt vielleicht versprechen, dass eine gewisse Ruhe, eine gewisse Routine und auch ein gewisser Umgang mit dieser Situation halt vorausgesetzt wird. Und wenn man sich die Daten dazu anguckt, dann kann man tatsächlich oder kommt man tatsächlich zu dem Schluss, dass 12 der 18 Trainer mehr Erfahrung auf den Platz gestellt haben zu Beginn der Spiele. Und den Vogel abgeschossen hat tatsächlich Bruno Labbadia von Hertha BSC. Der hat tatsächlich 1453 Bundesligaspiele aufs Feld geschickt. Und der bisherige Durchschnitt von Hertha, muss man wissen, liegt bei 960.
Und das ist ein spannender Punkt, weil er hatte auch in dem Gespräch vor dem Spiel bei Sky gesagt, ich habe heute keine Mannschaft aufgestellt, so wie ich das gerne hätte, also so ungefähr war der Wortlaut, sondern eine Mannschaft, die so spielte, wie sie es wusste zu spielen. Also das, was sie eh schon gelernt hatten bei Hertha, unter, ich vermute, stärkstens Dardai, weil als ich mir die Startelf von Hertha angeguckt habe, war natürlich das Prominenteste, dass Ibisevic vorne im Sturm steht. Also man hat ja nicht gerade jemand für sehr viele Millionen aus Italien im Winter geholt. Man hat gesagt, wir stellen heute den Stürmer auf, der die genauen Abläufe eines normalen Hertha-Spiels in sich trug und einfach ein unglaublich genialer Raumdeuter und Strafraumstürmer ist. Und dazu dahinter aber eine Mannschaft mit Mittelstädt und Plattenhardt als Duo auf der linken Seite, was locker auch unter Dardai hätte den Weg aufs Feld gefunden. Und auch die alte Achse Skjelbred und Grujic, wo Skjelbred eher der Mann für den Beton hinten zuständig ist, Grujic in bestimmten Phasen unterstützt, aber Grujic auch das Spiel nach vorne sucht, plus den Winterneuzugang Kunja, der einfach wunderbar funktioniert als, ich sag mal, hängende Spitze mit sehr viel Freiheiten, aber diese im Dribbling dann aber auch zum Erfolg führt, was man dann beim dritten Tor vor allem dann gesehen hat. Und das ist vor allem der klare Kontrast zur Klinsmann-Ära. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, um das nochmal kurz auszuführen, wo Klinsmann jedes Mal dran gescheitert ist, den Unterschied zwischen einem Vereinsfußball und einem Verbandsfußball einzusehen. Weil klar, bei einem Verband kannst du gerne mal eben 11 Spieler weghacken, aus dem Kader streichen und die entwickeln sich, die neuen Spieler, ja trotzdem im Verein weiter. Da hat er ja keinen Einfluss drauf. Wenn er aber in einen Verein reingeht und mit der Streitachse erstmal alles auseinanderkloppt, was vielleicht vorher trotzdem funktioniert hat und nicht Step by Step geht, weil eine erfahrene Mannschaft, hast du ja gerade gesagt, kannst du aufs Feld führen. Und da gehen wir nicht vom Alter aus, sondern von Anzahl Bundesligaspieler. Und da ging es darum, wir stellen die Mannschaft auf mit der größten Hertha-Chemie, die besten Abläufe schon in sich drin tragen und erhoffen uns damit in dieser sehr kritischen Situation in Bezug auf geringe Vorbereitungszeit, neuer Trainer kommt auf eine verunsicherte Mannschaft. Wir stellen die auf, die am besten miteinander harmonieren können. Mhm. Und das hat sich in diesem Spiel absolut ausgezahlt. Und es war ja auch nicht so, dass Hertha wirklich 3 Tore überdrückend, überlegen gespielt hat oder so. Die haben ja auch erst in der 58. Minute durch einen Zufallstreffer das Ding endlich knacken können und auf ihre Seite ziehen können. Und dann war Hoffenheim auch gezwungen, sie mussten dann agieren, obwohl ihnen, glaube ich, 4 oder 5 Mittelstürmer fehlten. Also die kamen auch nicht in Bestform auf den Platz. Und in dem Sinne voll ausgezahlt, dass man auf Erfahrung gesetzt hat. Und du kannst ja gleich mal ausführen, das hat sich eben aber nicht quer durch den Spieltag ausgezahlt, auf die erfahrenere Mannschaft zu setzen.
Richtig. Also erstmal, um das zusammenzufassen, der bisherige Durchschnitt, den ein Team, um es jetzt mal auf ein Team runterzubrechen, aufs Feld schickt, sind 997 Bundesligaspieler. An diesem Spieltag waren es 1070. Und im Durchschnitt bisher gewinnt zu 50% die erfahrene Mannschaft. Und das sieht an diesem Spieltag ein bisschen anders aus. Da haben wir nämlich nur in Anführungszeichen 3 Siege, was 33% ausmacht, und 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Und am überraschendsten hierbei ist sicherlich die Konstellation beim Spiel RB Leipzig gegen SC Freiburg. Da schickt Freiburg nämlich über 450 Bundesligaspiele mehr aufs Feld und holt dann auch überraschend, muss man sagen, wenn man es so betrachtet, den Punkt und wenn man das Spiel dann gesehen hat, auch glücklich für RB Leipzig tatsächlich.
Ja, absolut. Allein bedenkt, dass sie kurz vor Schluss die Freiburger noch ein Tor nach Standard machen und das Ding haarscharf mit Abseits abgepfiffen wird. Ja. Da ist für mich dann auch aufgeschlagen, ich hatte auch irgendwo die Überschrift gelesen, dass Mannschaften von Nagelsmann immer schlechter nach so einer Pause zurückkommen. Wir hatten es ja auch schon mal ausgearbeitet, dass er in seiner Zeit bei Hoffenheim immer schlecht aus der Winterpause kam, teilweise sehr schlecht, wo nur ein Sieg in 5 Spielen gelang, oder eher so ein wirklich ein charmanter Stolperstart mit Unentschieden und 2 Niederlagen oder so kam in den ersten 5 Spielen und dann erst die Mannschaft wieder ins Rollen kam. Was Freiburg auch in dem Sinne clever angestellt hat, im Hinblick auf Erfahrung, dass sie denen auch wirklich massiv den Ball überlassen hat. Ja, unter Nagelsmann wurde der Fußball bei RB Leipzig auch wieder mehr auf Ballbesitz ausgerichtet, nicht mehr die ganz harte Rangnick-Schule, aber die haben den Werner überhaupt nicht ins Spiel gebracht, war mein Eindruck, der sonst für die entscheidenden Momente zuständig war. Das Tor, wie es fällt, ist eigentlich fast atypisch für RB Leipzig, eben weil es nicht aus dem Umschaltspiel kam, sondern eine butterweiche Flanke in den Strafraum da geschlagen wurde und Pausen mit Macht 3 angesprungen kam und das Ding reinköpfte, was sehr beeindruckend war. Und Freiburg sich auch gesagt hat, okay, die sind, glaube ich, noch mal mehr gelaufen, als sie es eh schon taten, glaube ich, knapp 4 Kilometer mehr im Teamdurchschnitt, plus noch mal intensivere Läufe geleistet und haben aber selber sogar noch deutlich weniger aufs Tor geschossen. Also sie haben wirklich perfekt den Fußball verhindert und haben dann eiskalt über Standards zugeschlagen. Wo wir gerade beim Thema Tore sind, kommen wir nochmal auf die Vogelperspektive. Wie viele Tore sind am Spieltag gefallen und wie sehr wicht es ab vom normalen Durchschnitt?
Also wir haben in diesem Spieltag 27 Tore bestaunen dürfen. Bisher lag der Schnitt bei 29,1. Das heißt, wir haben geringfügig weniger, wobei wir uns jetzt hier noch, sage ich mal, in einer Toleranz befinden, halt in den Schwankungen, die an so einem Spieltag halt mal vorkommen. Was vielleicht nennenswert ist, sind, dass tatsächlich in der ersten und in der letzten Viertelstunde, vor allen Dingen halt in der Crunch-Time, halt deutlich unter Schnitt liegen mit 5 Toren jetzt am Wochenende. Normalerweise 7,1, der am stärksten frequentierte Zeitraum für Tore. Und das gleiche Phänomen, wenn wir eine Ebene tiefer auf die Torschüsse gehen. 219 Torschüsse an diesem Spieltag, 240 normalerweise im Schnitt. Und in der Crunch-Time waren es 10 Torschüsse weniger als bisher. Und auch der Start, 20 Torschüsse in der ersten Viertelstunde, normalerweise 33. Also dieses zögerliche Beginn spiegelt sich halt auch in den Daten wieder. Und das nach hinten raus, sag ich mal, denn wo auch die Emotionen der Fans vielleicht nochmal so ein bisschen anpeitschen und das Spiel nochmal in Gang bringen oder nochmal was rumreißen, das fehlt halt. Und jetzt ist natürlich, haben wir erst einen Spieltag, also wir werden jetzt die nächsten Wochen so beobachten, ob sich dieser Trend fortsetzt oder ob sich vielleicht so ein anderer entwickelt, aber mit dem, was wir jetzt gesehen haben am Spieltag, kann man das schon so sagen. Und was auch interessant ist, wenn wir uns anschauen, wie die Tore gefallen sind, weil du jetzt auch gerade schon bei Freiburg den Standardtreffer oder die Standardtreffer, der eine wurde ja aberkannt, genannt hast. Also wir haben 9 Tore nach Standards, damit liegen wir über Durchschnitt und wir liegen 3 Tore unter Durchschnitt, was das Umschaltverhalten angeht.
Ja, also für mich war das auch das Gefühl so in einer Abtastphase XL. Also statt Rock'n'Roll von der ersten Sekunde an, wurde da eher Rentnerschwurf im Altersheim begangen. Ne? Also Bedacht auf Abstand und Ruhe, keine überhektischen Momente. Und das ist für mich auch das Spannende, ob es in den kommenden Wochen sich wieder an den Normalwert heranschiebt, weil wir nicht mehr diese komplette Vollsituation wie am 26. Spieltag haben. Die Spieler kommen aus der Corona-Pause mit allen ihren Begebenheiten. Sie haben seit knapp 10 Wochen kein Pflichtspiel, geschweige denn ein Testspiel, erfüllt. Was viele meinten, ist eher wie aus der Sommerpause kommen, gucken, ob der Körper und die Reflexe überhaupt noch vorhanden sind. Ich glaube, wir waren, Chris Kramer hatte in einem anderen Podcast erzählt, dass er meinte, in den ersten 2 Testspielen, jedes Mal nach der Sommerpause, fragt er sich danach, ob und wie er überhaupt Profifußballer werden konnte, weil Dinge überhaupt nicht funktionierten in der Körperkoordination. Er aber dann nach weiteren 2 Wochen wieder auf diesem Niveau ist. Ja. Und das ist für mich auch das Spannende. Behalten wir weiterhin diese zur Sicherheit verdammte Phase am Anfang, wo ein Querpass nach dem nächsten geschossen wurde, weil wir hatten ja auch die These, dass mehr Tore im Umschaltverhalten fallen. Jetzt sind insgesamt nur 6 gefallen von den 27 im Umschaltverhalten, was aber auch daher kommt, dass eben nicht der direkte Ball nach vorne gesucht wurde, sondern nochmal das sichere Abspiel. Wir halten den Ball erstmal, wir sortieren uns, wir haben jetzt hier auch noch keine massiven Rückstände oder so. Und das einzige Team, was halt hardcore durchgezogen hat, das war Borussia Dortmund, die genau an dem Punkt angesetzt haben. Aber auch dadurch bedingt, dass Schalke ja selten dann mal rauskam aus der eigenen Hälfte, sondern wirklich eigentlich fast 90 Minuten versucht hat zu verhindern, dass Dortmund den normalen Spielstil zum Beispiel auch Positionsangriff aufziehen kann. Wenn man zum Beispiel sieht, die haben 4 Tore geschossen, aber auch nur insgesamt 11 Mal auf den Kasten geschossen. Und das heißt, sie haben einfach eiskalt ihre 4 Situationen ausnutzen können, was gegen eine andere Mannschaft vielleicht nicht mehr möglich gewesen wäre. Oder in Anbetracht, Dortmund ist ohne seine 2 zentralen Stammspieler aufgelaufen da. Ne? Also ein Witzel hat gefehlt und ein Emre Can als der neue Antreiber aus dem Mittelfeld.
Genau, und wo man das vielleicht auch noch festmachen kann, ist, wenn wir uns einmal die effektive Spielzeit angucken in diesem Spielzeit, an diesem Spieltag, da liegen wir fast 2 Minuten über dem Durchschnitt. Also wir hatten jetzt 57 Minuten und 40 Sekunden ungefähr, sonst sind es 55,5. Also ist auch ein Zeichen dafür, dass die Teams halt eher darauf bedacht waren, den Ball, sag ich mal, zu halten und vielleicht ein bisschen abwartender zu spielen. Die gute Nachricht ist, die Athletikwerte sind stabil. Also da wurden die Aufgaben erfüllt. Wir haben sogar leichten Anstieg, was intensive Läufer und Tempoläufer angeht. Laufdistanz ist identisch. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und was noch on top kommt, wenn wir uns die Pässe angucken, dann haben wir sogar eine leicht höhere Erfolgsquote bei den Pässen mit 84%. Und wir haben fast bis zu 50 Pässe mehr pro Spiel gesehen.
Das ist mir auch aufgefallen, wenn wir jetzt schon mal zum nächsten Top-Club, wir waren gerade bei RB Leipzig, dass die halt ihr Spiel nicht durchgebracht bekommen haben und zum nächsten Top-Club Dortmund gehen, dass der Brand da an 4 Toren beteiligt war, in genau seiner unnachbaren Art,
Ja.
hat wunderbar funktioniert. Also er hat wirklich wieder in der Rolle brilliert, den Pass vor dem Assist zu liefern. Dann hat er auch noch selber einen Assist aufgelegt. Es fehlte eigentlich nur noch ein eigener Treffer. Und wenn man dann aber draus sah, der ist auch einfach mal noch 30 intensive Läufe mehr gelaufen, als es sein normaler Durchschnitt ist, und war an knapp 30 Episoden mehr beteiligt im Spiel. Das heißt, er hat noch viel mehr das Spiel gestaltet. Was auch bedingt sein wird, dadurch, dass Sancho erst, glaube ich, 10 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde, also viel mehr noch das Spiel an ihm festhing, was ihm aber scheinbar auch in die Karten gespielt hat, und Schalke schon fast dankbar sein muss, dass Sancho nicht auch noch auf dem Platz stand. Und
Absolut.
oder 20 Minuten früher kommt und dann auch noch richtig Dampf auffährt. Kurzum, können wir einen ersten Strich mal drunter machen. Wenn die Fans den Eindruck hatten am Wochenende, dass der Fußball vermeintlich langweiliger und langsamer ist, dann können wir sagen, das belegen auch die Zahlen. Positive Aussage für die Fans. Wir sind vom Bauchgefühl und aus Basis der Daten relativ sicher, dass in den kommenden Wochen der Fußball wieder attraktiver wird, dass man mehr den Weg in die Offensive sucht, weil man eben auch die Sicherheit am Ball und das Selbstbewusstsein am Ball wieder hat. Plus es nicht ein Athletikproblem scheinbar gab, sondern es konnte wirklich das Niveau gehalten werden. Plus auch den einen Satz von 5 Wechseln, die Mannschaften, soweit ich das weitestgehend gesehen habe, auch genutzt haben. Wie waren da die Zahlen?
Wir haben 90 potenzielle Wechselmöglichkeiten gehabt, davon wurden 79 genutzt. Also zum Beispiel der FC Bayern hat nur dreimal gewechselt, aber ansonsten, ich glaube, es gab noch ein weiteres Team, was nur dreimal gewechselt hat. Ansonsten wurde das aber wirklich gut genutzt. Was man jetzt natürlich, wenn man sich Athletikdaten ansieht, mit einberechnen muss, dass natürlich, sage ich mal, bis zu zwei Spieler mehr dafür gesorgt haben, dass diese Werte erreicht wurden und halt Spieler ausgewechselt wurden.
Kommen wir zum dritten Top-Club, FC Bayern, und damit auch verbunden zum Spiel von Union Berlin. Die Bayern durften in der alten Försterei antreten, mit dem soften Faktor, dass außer dem Gegner keiner da war. Bis auf den einen, der, wie ich es in der Bild-Zeitung gesehen habe, der versucht hat, das Spiel von einem Baum aus zu verfolgen.
Ja, das ist wirklich geil. Also man kann es ja mal probieren, so, wenn da so ein Stadion halt die Möglichkeit bietet, warum nicht?
Gib mir erstmal eine Einschätzung von dir als Bayern-Fan zum Spielgeschehen. Was ist dir aufgefallen und welches deiner Grundgefühle hast du in den Daten dann wiedererkennen können?
Also erstmal das Auffälligste, was man jetzt in den Daten sieht, ist, dass Kimmich mal wieder der Treiber war, was das Spiel vom FC Bayern angeht. Mehr gelaufen als sonst, an mehr Episoden beteiligt als sonst, an 95, an 7 Torschüssen beteiligt, ein Tor vorbereitet, und eine Nettospielzeit am Ball von 5,6 Minuten. Der Schnitt bei ihm liegt bei 3,7. Der Schnitt in der Bundesliga liegt bei, müsste ich jetzt 1,8, 1,9 Minuten. Also wirklich unglaubliche Ballkontrollzeit bei Joshua Kimmich. Ansonsten, ja, der Elfmeter, der war natürlich unglücklich, sage ich mal. Also ich glaube, dass, also Subotic sieht Goretzka halt nicht. Unglücklich gelaufen ist aber ein Elfer. Gut, dass Lewandowski ihn verwandelt, das ist halt bei seiner Erfolgsquote bei Elfmetern war sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit. Und dass wir dann auch mal wieder, also dass Bayern dann mal wieder an der Ecke trifft, ist natürlich auch schön. Aber ansonsten, ja, war es für mich halt gefühlter Einbahnstraßenfußball. Also es ging in eine Richtung. Und wir wissen ja auch, wenn Bayern dann auch einmal in Führung geht, was bisher 11 Mal in der Saison auswärts gelang, dann gewinnen sie in der Regel auch die Spiele. Das war 9 Mal der Fall. Ein Unentschieden gab es auch, eine Niederlage. Wie hast du als mit einem Union-Herz das Spiel verfolgt?
Grundsätzlich hatte ich von Anfang an das Gefühl, man wusste, das Ding geht nicht gut aus. Also ich habe mir die Aufstellung angeguckt, also die Gesamtsituation war einfach sehr bescheiden. Also der Cheftrainer konnte nicht anwesend sein aufgrund von Trauerfall in der Familie. Das hat einen Impact, weil man dann auch davon ausgehen kann, dass die gesamte Woche dementsprechend bescheiden lief. Dann weiß ich nicht, wie es im Training insgesamt funktionierte. Und für mich war das so, man wusste, es ist wie, man sah, es gibt jetzt einen Autounfall. Und wir haben die Variante Vollschaden mit Überschlagen und irgendwo am Baum enden, fußballerisch ausgedrückt, es gibt ein 6-0. Oder wir laufen irgendwie sanft an der Leitplanke aus, kommen im Standstreifen zum Stehen und werden dann abgeschleppt. Ist immer noch unschön, aber alle überlebt. Und dann gehst du mit 0-2 gegen Bayern runter vom Platz, sagst, gut, wir müssen eh woanders punkten. Und einerseits war das wunderbarer Urs-Fischer-Fußball, weil du hast es richtigerweise formuliert, Einbahnstraßenfußball, der aber auch nur bis zum 16er funktionierte.
Richtig.
Spätestens da war dann auch schon wieder das Stoppschild drin. Also es war ja nicht so, dass die 12 Hochkaräter im Strafraum haben liegen lassen, sondern Bayern brauchte dann auch erstens das Glück durch den Elfmeter, also durch die Entstehungsgeschichte des Elfmeters und dann darüber zu treffen, als auch den anderen Standard, der dann gut geschlagen ist und man lässt Pavard auch viel zu leichtfertig ziehen. Aber anders ist man auch nicht zu sauberen und ordentlichen Abschlüssen gekommen. Und das rechne ich Union in dem Punkt hoch an, dass sie es wirklich gegen eine Top-Mannschaft wieder hinbekommen haben, deren Spiel zu verhindern. Was dabei auf der Strecke blieb, in meinen Augen, war das eigene Spiel. Alle Wechsel waren positionsgetreu. Und wenn ich mir dann sage, okay, bis zu dem Zeitpunkt steht es meinetwegen 0-1, ne? Wir kriegen das Ding da, glaube ich, kurz vor der Pause.
Ja, 40. glaube ich.
Und genau. Und das 2-0 fällt ja erst in der 80. Und dann kommen nur positionsgetreue Wechsel, weil du denkst, ey, ob wir es 1-0 oder 2-0 verlieren, warum bringen die in der Phase nicht einen zweiten Stürmer, der auch mal für Unruhe sorgt, weil so war es ja auch im Hinspiel, da kam Polter im Laufe der zweiten Halbzeit rein und auf einmal bekam Union Oberwasser in der Allianz Arena, kriegt, glaube ich, 2 Elfmeter in Folge, einen nutzen sie und dadurch drohte das Spiel zu kippen. Und ich hatte nicht einmal 90 Minuten das Gefühl, dass versucht wurde, ernsthaft was zu reißen. Auch die Standardsituation, die in guten Positionen waren, sowohl die Ecken als auch die Freistöße. Also, das mache ich immer, ich gucke mir so ein Spiel an, habe so ein Bauchgefühl, rede da aber nicht allzu intensiv hoch drüber. Aber das Umfeld und dann kriegen die den Freistoß rund um den 16er, glaube ich, bei 20 Meter, halblinker Art. Und mein bester Freund sagt: Oh! Jetzt hier, das könnte klappen, weil da waren dann auch ein Subotic vorne und die anderen Kanten und Trimmel ja wirklich auch gute Assists gibt als bester Vorlagengeber nach Standards in der Bundesliga. Und auch darüber kam nichts. Und selbst die Ecken, die waren mir zu harmlos. Und da fehlte natürlich in der Anfangsphase Anderson auch als Abnehmer auf dem Platz. Und man hat ihn zum Beispiel auch geopfert dafür, dass man noch einen laufintensiveren Anläufer mit Uja hat vorne drinne. Und dass man dann aber genau Uja rausnimmt und dann nur Anderson reinbringt. Und man denke, Mensch, entweder bringst du 2 frische Stürmer jetzt mal und wir versuchen es. Vielleicht schaffen wir einen Lucky Punch und kriegen hier sogar ein 1-1 oder so mit, ne? Und es ist zwar kein Weltuntergang, aber für mich hat man dieses Spiel zu sehr abgeschenkt und gesagt, wir bringen es sauber ins Ziel. Eine 2-0-Niederlage gegen Bayern können wir auch in die Vereinschronik mit aufnehmen.
Ja, was das ein bisschen unterstreicht, was eigentlich echt interessanter Fakt ist, wenn man sich jetzt mal die Ballkontrollzeit von Union anguckt. Das waren 13 Minuten paar Sekunden. Im Vergleich dazu Bayern fast 33 Minuten in Ballkontrolle. Und interessanterweise war es bisher so bei Union, das ist jetzt der drittniedrigste Wert der Saison. Am dritten Spieltag hatte man mal 10 Minuten Ballkontrollzeit. Da hat man gegen Borussia Dortmund gespielt. Du erinnerst dich an das Ergebnis. Und der nächsttiefere Wert am 23. Spieltag. Und am 23. Spieltag haben sie gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Und auch da gab es einen Sieg. Das heißt, ja, im Prinzip ist Union halt nicht die Mannschaft, die über den Ballbesitz, Ballkontrolle und die Positionsangriffe kommt. Das haben wir auch schon im vorletzten Podcast, als wir über Union gesprochen haben, festgestellt. Aber bisher ist es ihnen halt gelungen, in den Spielen, wo sie halt nicht die Megaspielanteile hatten, denn trotzdem diese Nadelstiche zu setzen. Das hat jetzt natürlich gefehlt.
Genau, also entweder war es auch damit, dass ich ein Bülter nicht direkt die Performance abrufen konnte, die man schon fast gewohnt ist von ihm, was ein Riesending ist für einen Spieler, der wirklich vor 2 Jahren noch in den Niederungen des Profifußballs unterwegs war. Und was du schon richtig sagst, also die kommen halt über Standards. Scheinbar, auch bedingt durch diese Phase, die jetzt war, konnte man die Mannschaft eben nicht so briefen, wie sie es vielleicht sonst könnten bei Standards, wo man 3 Varianten wirklich sauber einstudiert. Die fehlten mir. Unter anderem auch schlicht und ergreifend, weil Anderson erst in der zweiten Halbzeit kam. Mhm. Heißt, die Standards am Anfang liefen jetzt nicht ins Leere, aber der Hauptabnehmer war einfach nicht existent auf dem Platz. Und das Umschaltverhalten entsprechend auch nicht funktionierte, weil Anderson für dieses Anspiel auch nicht auf dem Platz war. Weil sonst kommt die lange Peitsche auf Anderson, der lässt klatschen und dann schießen sie nach auf der jeweiligen Flügelseite. Und das fehlte eben auch. Aber, wie gesagt, sie sind ohne einen Kollateralschaden raus, also mit einem Kollateralschaden raus, aber kein Totalschaden, haben immer noch 7 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Werder hat auch verloren. Paderborn kann sich von dem Punkt, den sie gegen Düsseldorf geholt haben, Stand jetzt auch noch nichts kaufen. Daher, um mal ein Fazit zu ziehen, nicht nur für die Bundesliga an sich, ging die Nummer am 26. Spieltag relativ sicher aus. Die Unterschiede haben wir klar gemacht. Aber auch für die Berliner Clubs. Also Hertha hat sogar gewonnen. Ein absolutes Erfolgserlebnis, mit dem sie jetzt auch ins Derby gehen, worüber wir gleich noch abschließend sprechen.
Ja.
Aber auch Union ist glimpflich in dem Sinne davon gekommen. Sie sind nicht mit einer Klatsche raus. Soweit ich das mitbekommen habe, hat sich auch keiner verletzt. Und jetzt gilt es im Derby anzugreifen, wo ich, wenn wir ja gleich drüber gehen, ich auch gespannt bin, ob sie ähnlich wie im Hinspiel wieder auf eine akute Verhinderung angehen oder das Spiel nach vorne suchen. Wie gesagt, Urs Fischer ist die Woche wieder zurück im Training auch und daher bin ich voller Zuversicht und auch freudiger Erregung darüber, dass am Freitag tatsächlich ein Derby stattfindet. Womit wir beim Punkt sind. Ausblick nächstes Spiel. Selten viel ist so leicht, aber auch so schwer, weil wir es jetzt in einem Beitrag zusammenfassen können, was Hertha und Union in der nächsten Woche blüht. Nämlich ein Derby im Olympiastadion vor praktisch leeren Rängen. Das ist die XL-Variante eines Geisterspiels. Also selbst bei Hertha sind ja dann wenigstens in der Ostkurve alle stimmenmäßig vollzählig anwesend. Diesmal wirklich gar keiner. Und trotzdem erwarte ich ein hochintensives Spiel. Aber erstmal, Hannes, wie siehst du das Duell? Welchen Fußball werden wir da erleben?
Ja, erstmal ist natürlich schade, dass wir dieses Derby, was ja zum ersten Mal dann auch im Olympiastadion stattfindet, in der ersten Bundesliga, halt vor leeren Rängen stattfindet, nachdem wir jetzt Dortmund gegen Schalke schon vor leeren Rängen ertragen mussten, sage ich mal, wobei es ja wirklich gutes Spiel war. Jetzt halt nächste Woche das zweite Derby, was nicht diese Atmosphäre hervorbringen wird, die wir gewohnt sind. Und wenn ich vor allen Dingen auch ans Hinspiel denke, da war ja wirklich Feuer drin, auf den Rängen fast mehr als auf dem Platz. Das werden wir jetzt halt nicht sehen.
Sprichwörtlich hat es gebrannt auf
den Tribünen. Da hat es sprichwörtlich gebrannt, ja. Genau, und ja, was wir jetzt natürlich für ein Spiel erwarten, also wenn man sich die Daten anguckt, ich bin wirklich gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ja, Union hat jetzt gegen Bayern gespielt, aber ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht. Vielleicht war aber jetzt aber einfach nicht mehr möglich. Was was jetzt im Olympiastadion Union zugutekommen könnte, ist, dass Hertha im Olympiastadion sehr, sehr gerne früh in Rückstand gerät. Bisher 8-mal 1-0 in Rückstand
Ist
geraten. Davon.
das noch Gastfreundschaft oder einfach kapitales Versagen?
Ja, ist wirklich Wahnsinn. Davon noch einen Sieg geholt und einen Unentschieden und den Rest verloren. Und Union ging zumindest auswärts 5-mal früh in Führung, hat davon 3 Spiele gewonnen. Das heißt, da wird jetzt auch wieder davon abhängen, der Trend von diesem Spieltag, diese zögerliche Anfangsviertelstunde, das sind jetzt natürlich dann auch die Daten, die vorrangig durch die ersten 25 Spiele zustande kommen. Da werden wir mal gucken, inwiefern Labbadia und Fischer ihre Teams da einstellen, ob es da erstmal ein bisschen auf Abwarten geht oder ob jetzt mal wirklich dann einer sagt, zweiter Spieltag, jetzt können wir auch mal draufgehen und vielleicht ein frühes Tor schießen. Was denkst du, wo wird vielleicht jetzt auch der Unterschied im Spiel von Union liegen? Bayern ist ja nun doch ein anderer Gegner gewesen, bei Hertha ist vielleicht ein bisschen mehr zu holen und da offenbaren sich natürlich auch gerade im Spielstil ein paar mehr Schwächen, die man eventuell ausnutzen kann. Was erwartest du davon, Union?
Richtig. Ich erwarte theoretisch eine Kopie des Hinspiels. Warum? Also wir waren damals am 10. Spieltag. Obwohl es der 10. Spieltag war, war für einige Mannschaften noch nicht so ganz klar, wohin die Reise geht. Dieser Zeitpunkt ist an sich überschritten. Allerdings haben wir dann doch wieder eine Variante davon, ne? Wir haben jetzt einen Spieltag geschafft. Was passiert jetzt in der einen Trainingswoche? Wie oft konnten die wirklich sauber trainieren? Was passiert noch so bis Freitagabend? Und daher glaube ich, dass es wieder eine Kopie von einer sehr schwachen Abtastphase gibt, wo wir sagen, boah, wir verhindern erstmal alles andere, als dass wir den Weg nach vorne suchen. Wir hatten damals nach dem Spiel Hertha Union auch die Headline in die Hertha wurde in die Harmlosigkeit gepresst. Und dieses Erfolgsmuster wird Union versuchen zu kopieren. Erstens, weil die binnen einer Woche in dieser aktuellen Lage nicht einen Grundsatzwandel beim Offensivkonzept machen werden. Also die werden nicht auf einmal angreifen wie die Wilden und hoffen, da in der ersten Viertelstunde was zu reißen, sondern eine maximale Verhinderung heraufbeschwören. Heißt, die Spitzen, die sie vorne haben, mit Ibisevic, mit Kunja, erst gar nicht großartig in Ballkontakt kommen zu lassen. In Grujic haben die so massiv teilweise doppelt gepresst, dass der sich auf Höhe seiner Innenverteidiger teilweise sogar bis zum Torwart hinten haben fallen lassen müssen. Der Torwart war überraschend häufiger in Ballkontakt, in Episoden eingebunden, als es der Saisonschnitt war, weil der Ball eben auch nur hinten zirkulieren konnte. Dann wurde einfach die lange Peitsche nach vorne geschlagen und dann war aber der zweite Ball wurde dann auch von Union wieder erobert. Und denen geht es eben nicht darum, da ein Spektakel heraufzubeschwören. Und die wollen da theoretisch auch gewinnen. Aber, das muss man auch sagen, der Hinspielsieg wurde durch einen Elfmeter heraufbeschworen in allerletzter Sekunde, der jetzt nicht zwingend herausgespielt war, sondern aus der Situation geboren wurde. Und dann gab es mit Videobeweis dann den Elfmeter, der trocken verwandelt wurde vom Polter. Und ich glaube, dass die Chancen für Union werden wieder in Standardsituationen liegen. Vor allem glaube ich, dass Anderson auch zurückkehren wird, sofern er nicht irgendwie angeschlagen ist. In die Startelf. Ich fände es spannend, spätestens zur zweiten Halbzeit, sofern es weiterhin unentschieden steht, ob Union den zweiten Stürmer bringt. Das haben sie nämlich im Hinspiel gemacht. Und da hat man anhand der Daten gesehen, wie immer mehr Union sich wieder in die Offensive bewegt hat, ne? Es wurden mehr Torschüsse registriert. Polter war direkt ein Magnet, der mindestens einen Verteidiger, wenn ich es gerne sogar noch einen zweiten, mitgebunden hat und der dann wiederum die Räume geschaffen hat für die anderen Spieler. Und dadurch war auch erst der Platz, diesen einen tiefen Ball mal in den Strafraum zu bringen, der dann zur Elfmeterentscheidung geführt hat. Und Urs Fischer wird die Geduld haben, dieses Spiel durchzuziehen. Die Frage ist, ob seine Spieler auch die Nervenstärke haben. Das ist halt mal eine ganz andere Situation im Stadion, im Olympiastadion vor wirklich komplett leeren Rängen zu spielen. Das kennt Union auch noch nicht so. Und schauen, wie viele Quereinflüsse darauf einzahlen, weil ein Funken könnte auch wiederum dann sein, ob man es schafft, gegen eine schwächere Mannschaft, in dem Sinne, wir müssen nicht gegen Bayern antreten, die auch wenn sie vorne keinen Zugriff haben, trotzdem alles andere bei ihnen auch abschirmen können, ne, am gegnerischen Angriffen. Was bei Hertha bei Weitem nicht der Fall ist. Hertha hat dieses Jahr schon 17 Tore im Umschaltverhalten kassiert. Und das könnte der Punkt sein, wenn Union es schafft, Hertha noch ein Stück weiter aus der Defensive zu locken, weil Bruno Labbadia definitiv auch kein Betonfußball anrühren wird. Heißt, sie wollen spielen dann. Und wenn dann das eine Umschaltspiel funktioniert, und das kann Union perfekt, weil kein Team kriegt es dann auch so schnell hin wie Union, den Ball in die gegnerische Hälfte zu überbrücken. Das dauert knapp 5 Sekunden bei denen. Da sind alle anderen Teams, die über diese Art von Toren auch kommen, noch deutlich langsamer, in Anführungsstrichen, unterwegs. Und den Ball dann rüberzubringen. Und für mich wird es auch interessant, ob dann auch offensivere Wechsel stattfinden. Mhm. Also man hat dann Bülter zum Beispiel gegen Bayern runtergebracht und Reiersson gebracht, den man in den letzten Wochen und Monaten immer eher so als verkappten Rechtsverteidiger eigentlich gebracht hat, der in meinen Augen auch nicht so viele offensive Impulse setzen kann. Ob man sagt, okay, wen haben wir noch im Kader, wen könnten wir für eine offensivere Wechsellösung auf den Platz bringen?
Ich sehe eventuell noch, da haben wir auch in dem Union-Podcast drüber gesprochen, auch wenn es jetzt bei dem Spiel gegen Bayern nicht zum Tragen gekommen ist, aber die Standards halt von Union auch, ne? Also die Kombination Trimmel-Andersen kann durchaus im Derby gut funktionieren. Union hat bisher 14 Tore nach Standardsituationen erzielt, damit sind sie auf Platz 6 in der Liga. Überraschenderweise Freiburg sogar davor. Das sind noch Gladbach, Bayern, Leipzig und, wie wir ja schon angesprochen hatten, Köln. Auf jeden Fall erzielt Union halt 44% seiner Tore nach Standards und die Gegentore von Hertha sind recht ausgewogen. Also die 17 Tore im Umschaltverhalten, denen stehen die Gegentore nach Standards nichts nach. Das sind nämlich 16 und Gegentore nach offensiver Phase 15. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke der Unioner. Aber das könnte vielleicht andersrum funktionieren. Dann Hertha schießt seine Tore halt vorrangig nach Positionsangriffen und also 57%, sogar Platz 4 in der Liga mit Ausrufezeichen. Und Union kassiert halt auch gerne auf diese Art seine Tore, bisher nämlich 19. Glaubst du, dass Hertha so jetzt zum Erfolg kommen könnte, dass das jetzt zum Konzept von Labbadia auch passt? Oder glaubst du, dass es da einen anderen Fokus gibt?
Ich gehe das mit. Labbadia wird jetzt Step by Step mehr seine Überzeugung vom Fußball bei Hertha einbringen, die ja mit dem harmoniert, was Dardai und noch mehr Čović ja auch präferiert haben und darauf gedrängt haben, eben mehr aus Positionsangriff mit Ballbesitz zu kommen. Und nicht im Harakiri-Variante, selbst wie gesagt, in Hoffenheim haben sie auch bis zur 58. Minute gebraucht, um ein Tor zu erzielen und dann gleich direkt nachlegen zu können mit einem wunderbaren Tor von Ibisevic nach Flanke von links. Und ich glaube schon, dass sie diesen Weg wählen werden, weil sie werden nicht von heute auf morgen zur Umschaltassen und Standards musst du eben auch erstmal üben und dann auch die passenden Partner dafür finden. Also wer bringt den Ball rein und wer nimmt ihn ab in der ersten Variante. Und daher wird er weiterhin diesen Weg, was können die Spieler schon, was kann ich weiterhin ergänzen, wählen. Und, was du schon richtig gesagt hast, Union ist da anfällig. Und für mich bleibt die große Frage, ob man weiterhin auf die Erfahrung von einem Subotić setzt, der in meinen Augen, wie die gesamte Union-Abwehr, eben nicht nur aufgrund der Daten anfällig ist dafür, sondern wenn man auch ganz qualitativ einfach mal so ein paar Szenen anguckt, sobald jemand eine 1 gegen 1 sucht, gegen diese Abwehr, sind die Spieler durch. Wir haben ein Paradebeispiel bei einer anderen Mannschaft dieses Wochenende gesehen, nämlich als der Mainzer Kunde durch die Kölner Abwehr einfach geradeaus durchgelaufen ist.
Schöne Einladung
gewesen. Das ist mir letztes Jahr schon bei Union aufgefallen, wenn ein Spieler solche Momente forciert, sind die Abwehrspieler in der Phase überfordert gewesen. Bei Kundes Lauf gegen Köln war es das Ultimative. Ich glaube, die Abwehrspieler und die defensiven Mittelfeldspieler haben die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet, wenn sie einen Hebel an Kunde ranbekommen. Ja. Wenn der auf den Ball steigt oder zumindest versucht, einen Haken zu schlagen. Weil dann geht er aus dem Fullspeed raus und das siehst du auch in dem Abschluss von Kunde. Der kommt dann rein und merkt, ich bin ja schon hier bei 8 Meter, jetzt muss ich auch langsam mal schießen, weil der Erste, der reagiert hat, war dann tatsächlich der Torhüter von Köln und sagt, ja gut, dann gehe ich halt jetzt mal raus. Genau, schob das Ding rein. Also in dem Fall war hieß es dann wirklich so, der Kunde ist König im Kölner Strafraum und konnte sein Ding da durchführen auf seinen Wunsch, wie er es haben will. Und die anderen standen Staffage und haben gesagt, ja dann, heute ist dein Tag. Und sollte es, was ja bei Kunja vor allem zu erwarten ist, dass der seine Dribblings versuchen wird gegen die Abwehr von Union, wenn die einmal dann raufgefahren sind und entweder kommt er selber zum Abschluss, schiebt den Ball ab, ansonsten zu Ibisevic rüber, oder der Ball geht raus und dann kommt eine Flanke. Und das, da könnte es knacken. Und für mich ist das Bauchgefühl, um jetzt auf die Zielgerade zu kommen, wie wird das Endergebnis vom Derby lauten? Für mich geht der Tendenz zum Unentschieden durch ein spätes, wenn eine Entscheidung fällt, dann wieder spät. Ich glaube nicht, dass einer der Teams mit einem 4-0 in die Halbzeit geht, sondern weil beide sich wieder so hinschieben werden und verhindern wollen werden, weil es dann, da geht es auch um Gesichtsverlust in der Stadt. Also das Hinspiel haben sie verloren, die Herthaner, das hat die massiv gewurmt. Jetzt sind beide durch die Punktekonstellation mal nicht in akuter Abstiegsgefahr, ja. Heißt, es geht wirklich um die Stadtehre am Ende des Tages. Wenn man das Spiel verliert, geht es nicht wirklich um die Tabelle. Das kriegen sie auch gerockt in den anderen Spielen eventuell jetzt noch, nachdem Hertha vor allem seinen Pflichtspielsieg in Hoffenheim geholt hat. Sondern wird es darum gehen, keinen doofen Rückstand hinterher zu laufen und wenn es geht, das Ding spät noch erzwingen zu einem Siegtreffer. Was sagt die Maschine?
Also die Maschine sagt für dieses Spiel ein 2-1 für Hertha BSC voraus. Wir haben ja im letzten Podcast schon darüber gesprochen, da hatte ich für das Spiel Hoffenheim-Hertha der Maschine vertraut. Du bist davon abgewichen. Diesmal würde ich von der Maschine abweichen, denn ich glaube nicht an einen 2-1 Heimsieg für die Hertha. Ich bin bei einem 1-1 Unentschieden mit zwei späten Toren. Spricht erstens dafür, dass sowohl Hertha als auch Union vorrangig ihre Tore halt in der zweiten Halbzeit schießen. Bei Hertha sind es 70%, also 24 Tore, bei Union sind es 20 Tore, 63%. Und was dafür spricht, dass nicht viele Tore fallen werden, ist, dass Hertha zum einen das Team ist, was die drittwenigsten Tore zu Hause erzielt, nämlich 14, nur Düsseldorf und Werder erzielen noch weniger. Dafür haben sie die rote Laterne aber in der Liste der Torschüsse. Kein Team schießt zu Hause seltener aufs Tor als Hertha BSC. Und ja, bei Union, glaube ich, wenn da ein Standard sitzt, dann kann man hier einen Punkt holen und deswegen bin ich bei einem 1-1.
Sehr gut. Dann machen wir mal den Deckel drauf. Wir haben heute gefragt, was für einen Fußball haben die Fans am 26. Spieltag erlebt nach der Corona-Pause? Grundfazit, es gab keinen Erdrutsch, keinen Untergang des Profifußballs, dass man auf einmal zwischen Kreisliga und Profifußball nicht mehr unterscheiden konnte. Geringe Ausnahmen ausgenommen. Wir werden einen besseren Fußball im Sinne von vielleicht wieder mehr Toren, mehr Torschüssen, mehr gefährlichen Aktionen im und außerhalb des Strafraums in den kommenden Wochen erleben, da wir gesehen haben, okay, vor allem in den Anfangsphasen wurde viel gepasst, aber wenig der Weg in die Offensive gesucht. Ja. Hinten raus das gleiche Beispiel, man ging auf Sicherung des Spiels. Das hat Beispiel Köln nicht funktioniert, beim anderen Verein jedoch schon, um den Sieg noch einzufahren. Und wir werden ein Fußball weiterhin erleben, der nicht von den Zuschauern getragen wird. Daran muss man sich zwangsläufig jetzt erstmal gewöhnen. Und ich bin auch stark dafür, dass man das im Journalismus auch nicht immer so hochhängt. Es ist keine Entmystifizierung des Fußballs. Der Fußball wird weiterleben. Journalisten müssen verstehen, dass auch sie einer Folklore-Vorstellung von Profifußball unterlegen sind. Und dass jetzt aber auch der Change halt kommt. Es geht wirklich nur um den Fußball auf dem Platz, nicht das ganze Trara drumherum. Da wird es zwar immer mal Ausschläge geben, die sind jetzt aber im Hintergrund zu halten, sondern eher es darum geht, was passiert auf dem Platz. Und das wiederum finde ich cool, weil da sind wir am alten Jahrhundertspruch, entscheidend ist auf dem Platz.
Genau, die Wahrheit liegt auf
So.
dem Platz. Und
Genau.
wir besinnen uns halt ein bisschen zurück. Ja, die Emotion fehlt, die Stimmung fehlt vielleicht. Aber die Jungs treten immer noch gegen Ball und versuchen, das Bestmögliche dabei rauszuholen für sich und für ihren Club. Und wie du gesagt hast, diesen Einbruch, der vielleicht erwartet wurde, den gab es nicht. Vielleicht war es ein bisschen zögerlicher, ein bisschen mehr auf Sicherheit gespielt. Aber da ist halt anzunehmen, wie wir auch schon festgestellt haben, dass sich das in den nächsten Wochen auch wieder ein bisschen einpegelt.
In diesem Sinne sagen wir danke fürs Zuhören, verabschieden uns bis in die nächste Woche und hören uns dann nach dem 27. Spieltag wieder. Das Schlusswort noch von Hannes.
Ja, auch ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche und freuen uns dann auf die erste englische Woche nach dieser Corona-Pause. Mach's gut.